Ja, Sebastian hat ja eigentlich die Predigt schon vorweggenommen, also zumindest die entscheidende Stelle. Wenn ich jetzt heute zu euch reinkomme und euch frage, welches Bild habt ihr von Gott? Dann werden manche sicherlich sagen, Moment, lieber Bruder, du weißt doch, wir sollen uns kein Bildnis machen. Ja, selbstverständlich gehe ich auch davon aus, dass ihr kein goldenes Kalb bei euch im Wohnzimmer zu stehen habt, so wie die Israeliten das gemacht haben. Das ist mir schon völlig klar. Und trotzdem hat jeder irgendwo eine Vorstellung von dem, wie Gott ist. Und wenn jeder jetzt für sich das mal aufschreiben würde und wir die ganzen Blätter, die wir dort haben, nebeneinander legen würden, würden wir feststellen, wir werden wahrscheinlich keine zwei haben, die deckungsgleich sind. Jeder hat eine etwas andere Vorstellung. Und das Einzige, was man darüber sagen kann, ist, es ist zumindest unvollständig, das Bild, das jeder hat, oder sogar falsch. Und das mündete denn darin, dass ich mal ein Gespräch hatte, das liegt schon ein paar Jahre zurück, mit einem Ältesten einer Brüdergemeinde, der mir dann sagte, also ein Gott, den ich fürchten soll, den will ich nicht. Also ich war so perplex bezüglich dieser Aussage, dass ich erstmal nicht wusste, was ich da sagen sollte, aber im Nachgang ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen und ich habe mir den Gedanken gemacht, was steckt eigentlich hinter dieser Aussage? Ich meine, es ist ja keine Aussage, die einfach so stattgefunden hat, sondern die, ich sag mal, seine Geisteseinstellung wiedergegeben hat. Und dahinter steckt einfach, dass er meint, bestimmen zu können, wie Gott sein soll. Aber genau das ist das Problem, was wir haben. Unser westlicher Taschengott, den wir rausnehmen können, den wir uns so hin und her biegen können, wie wir meinen, dass er sein sollte, ist nicht der wirkliche Gott. Und wir leben leider in einer Zeit, in der man einfach sagen kann, ich glaube, ich bin nicht der, der ich bin, sondern ich bin etwas ganz anderes. Ich habe ein ganz anderes Geschlecht. Und mittlerweile ist es sogar so, dass man gesetzlich geregelt hat, dass man dem noch nicht mal sagen darf, du, pass mal auf, du liegst hier völlig auf dem Holzweg. Ja, also wirst also dafür bestraft, wenn du ihm mit der Wahrheit konfrontierst. Das geht gar nicht. Und es gibt jetzt schon ist mir berichtet worden von Schülern aus der Grundschule, die meinen, sie wären ein Hund oder Katze und dergleichen. Und die Lehrer dürfen ihnen nicht sagen, nein, du bist kein Hund, kein Katze, du bist ein Mensch. Also ich warte mal auf den Augenblick, wo jemand meint, er wäre ein Vogel und versucht aus dem Fenster zu springen und wird dann schlagartig mit der Realität konfrontiert. Kann man dann die Realität verklagen? Ich weiß es nicht. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn wir längere Zeit mit dem Herrn gehen, dann schleifen sich bestimmte Vorstellungen bei uns einfach ein. Und wir meinen, es wäre so. Aber wir müssen eigentlich immer wieder zurückkehren zum Wort Gottes und überlegen, ist das Bild, was ich habe von Gott, wirklich das, was Gott auch von sich selber sagt? Und daher der Beginn einer Serie, wo ich einfach ein paar Dinge einfach mal nennen will oder rauspicken will und weiß, dass auch das unvollständig sein wird, egal wie oft ihr mich hier einladet, aber es wird immer unvollständig bleiben müssen, aber wo ich verschiedene Punkte einfach mal nennen will. Und das eine ist eben diese Stelle, die der Bastl gerade schon genannt hat, 2. Mose 34, Vers 14, hatten wir ja gerade gehabt, wo Gott sagt, er ist der Eifersüchtige. Und es ist sein Name, der Eifersüchtige. Und jetzt ist ja Folgendes. Wenn wir heute Namen geben, also ihr eurem Kind einen Namen gegeben habt, so ist das ein Name, der Rufname ist und wo ihr davon ausgeht, wir wollen das Kind so rufen und es klingt gut. Also sehr viel wird davon bestimmt, dass der Name gut klingt. Also der Name mit dem Nachnamen zusammen, das soll zusammen irgendwo eine runde Sache ergeben. Ne? Das ist schon nicht ganz unwichtig. Manchmal ist es auch so, dass sich jemand auch Gedanken darüber macht, was bedeutet dieser Name. Aber dann ist es von uns aus gesehen, bei einem Säugling, der gerade erst geboren ist, eher ein Wunsch. Ein Wunsch, dass das Kind sich dahingehend entwickeln soll. Bei Gott ist es was anderes. Wenn Gott von sich selber einen Namen gibt oder uns mitteilt, welchen Namen er hat, dann bedeutet dieser Name etwas. Und er hat auch Menschen im Alten Testament Namen gegeben und auch im Neuen Testament, Paulus zum Beispiel, hat er einen Namen gegeben, die haben eine Bedeutung und diese Bedeutung drückt aus, was Gott von ihm will oder wie Gott denjenigen sieht. Und genauso ist es auch bei sich selber. Wenn Gott einen Namen sich gibt oder uns mitteilt, welchen Namen er hat, und er hat verschiedene Namen uns mitgeteilt, hat das eine Bedeutung. Und so nennt er sich zum Beispiel Adonai, der souveräne Herr. Und wir können froh darüber sein, dass das so ist. Er ist niemandem rechenschaftspflichtig, sondern wenn er etwas sagt und etwas verspricht, dann wird das halten. Er ist niemandem rechenschaftspflichtig und sagt, ah, ich habe mich hier ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, sorry, aber mein Chef hat mir gesagt, ich darf das doch nicht so machen. Das wird nicht passieren. Oder er nennt sich auch El Shaddai, Gott der Allmächtige. Es wird also, wenn er uns etwas zugesagt hat, nicht sein, dass er sagt, ich habe es ja versucht, dreimal sogar. Aber es hat einfach nicht geklappt, sorry. Das wird nicht passieren. Er ist allmächtig. Und wenn er etwas zusagt, dann wird es auch geschehen. Oder El Olam, Gott der Ewige. Und das überschreitet schon mal unsere Vorstellung. Also ein Gott, der da war, als es noch keine Zeit gab. Und ein Gott, der da sein wird, wenn diese Zeit, die wir kennen, Chronos, also hier chronologisch, erinnert mich wieder an was, chronologisch beendet ist. Das heißt, es wird dort eine Ewigkeit geben. Und das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Nicht Dinge, die nacheinander ablaufen, sondern wo es diese Reihenfolge so nicht mehr zwingend gibt. Und natürlich auch Quana, Gott der Eifersüchtige. Übrigens, einen Begriff für Gott der Liebende habe ich in der Bibel nicht gefunden. Dabei ist das eigentlich, wenn man fragen würde und wahrscheinlich auf den Zetteln draufstehen würde, Gott der Liebende, einer der wichtigsten Dinge als Eigenschaften, die wir dort aufschreiben würden. Aber daran können wir erkennen, dass unsere Vorstellung von Gott und seine Vorstellung von sich selbst doch voneinander abweichen. Was bedeutet jetzt das Wort Eifersucht? Quana, hebräisch, oder Zelos auf Griechisch, bedeutet heftige, leidenschaftliche Gefühlsbewegung. Das kann Bewunderung sein oder Eifern, auch Nacheifern gehört mit dazu. Aber dazu gehört auch Neid und Eifersucht. Und das sind ja eigentlich negativ besetzte Begriffe. Und deswegen ist die Frage ja, wieso gibt Gott sich einen Begriff, der von unserer Seite her doch eher negativ zu betrachten ist? Nun, es ist nicht die einzige Stelle, in der Gott das sagt. Und wenn wir mal in 2. Mose 20 gehen, 2. Mose 20, die Verse 1 bis 6, dort haben wir im 2. Mose 20 ja die 10 Gebote. Und 1 bis 6 heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Über ihn geht ja nicht, da gibt's nichts. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott duldet niemanden neben sich. Ist uns diese Tragweite eigentlich wirklich bewusst? Also wenn wir darüber reden, sicherlich, wenn wir sagen, ja klar, logisch. Also der Teufel hat das versucht, sich seinen Thron auf die Höhe Gottes zu setzen und ist dabei kläglich gescheitert. Also werden wir doch natürlich auch nicht machen. Aber ab wann ist es so, dass wir etwas neben Gott setzen? Doch nicht erst, wenn wir das goldene Kalb aufgebaut haben oder ein Standbild des Baals oder sonst irgendwas im Wohnzimmer errichtet haben, irgendwo in der Ecke so einen Schrein haben oder dergleichen. Nein, das beginnt schon viel eher. Und wir schlagen mal Amos 5 auf. Und ich werde euch jetzt ein bisschen hin und her scheuchen in der Bibel. Aber ich denke, das seid ihr ja gewohnt. Amos 5. Verse 18 bis 27. Und da heißt es, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an der Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir, den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht hereinfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Habt ihr etwa mir während der 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, ihr vom Haus Israel? Ihr habt die Hütten eures Moloch und den Kaiwan, eure Götzenbilder, getragen, das Sternbild eurer Götter, die ihr euch gemacht habt. Und ich will euch bis über Damaskus hinaus in die Gefangenschaft wegführen, spricht der Herr, Gott, der Herrscher ist sein Name. Das ist etwas, was uns eigentlich gar nicht so richtig bewusst ist. Wir wissen eigentlich nur die Wanderung durch die Wüste. 40 Jahre tappen sie dort durch die Gegend. Und eigentlich beim Auszug selber sind sie aus Ägypten rausgegangen. Der Herr hat sie aus Ägypten rausgeführt. Aber was tun sie? Sie nehmen Ägypten in ihren Herzen und ihren Zelten mit. Sie haben die Götzenbilder, die sie eigentlich da lassen sollten. Und die sie spätestens nach der Gesetzgebung am Sinai, wo sie gesagt haben, ja, wir wollen diesen Bund eingehen, hätten wegtun sollen, fleißig 40 Jahre mitgenommen. Und wenn wir zu Josua gehen, Josua 24, der darauf auch Bezug nimmt, Josua 24, die Verse 14 bis 15, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig. Also Josua hat die erstmal wieder alle zusammengetrommelt, kurz vor seinem Tod, und sagt dann, also so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann weiter Vers 19. Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Und bis 24. Wenn ihr dem Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Da sprach das Volk zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zu dem Volk, ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. So tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt eure Herzen zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Also, es war nicht so, dass sie mit dem Einzug in das gelobte Land die Götter beiseite gelassen haben und die in der Wüste gelassen haben, sondern sie haben sie immer noch mitgenommen. Josua spricht hier an, dass sie die Götter, die ihre Väter aus Ägypten mitgeschleppt haben, immer noch bei sich haben. Und dabei hatten sie doch so vieles erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott sie in der Wüste versorgt hat, mit Manna, mit Wasser versorgt hat. Sie hatten erlebt, wie er eine ganze Armee der Ägypter mit einem Schlag vernichtet hat, die hinter ihnen her waren. Und sie haben viele andere Dinge erlebt. Sie haben erlebt zum Beispiel, ich sag mal, die sogenannten kleinen Wunder, dass sie 40 Jahre ihre Kleidung nicht verschlissen ist. Habt ihr schon mal versucht, 40 Jahre dieselben Sachen zu tragen? Also ich habe mal den Versuch gemacht mit ein paar Sachen, bis meine Frau gesagt hat, du kannst die nicht mehr tragen, weg damit. Also nein, 40 Jahre habe ich nicht geschafft, bei weitem nicht. Aber sie konnten in der Wüste 40 Jahre lang die Klamotten tragen und sie sind nicht verschlissen. Das sind Dinge, die sie tagtäglich vor Augen hatten. Und trotzdem hatten sie ihre Götzen mit. Und könnte man sagen, ja gut, wir haben ja keine Götzen. Ja, aber Israel ist aus Ägypten ausgewandert. Gott hat sie dort herausgeführt, genauso wie Gott uns aus der Welt herausgeführt hat. Und hier ist die gute Frage, welche Götzen tragen wir noch, auch wenn wir vielleicht viele Jahre schon Christen sind, aus der Welt noch mit uns mit? Pflegen wir eventuell unser Ego? So nach dem Motto, man muss auch mal was für sich tun. Zum Beispiel die Gesundheit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man auf Verschleiß fahren soll. Das meine ich nicht. Gott weiß schon, dass man auch Ruhe braucht. Aber man kann das Ganze auch übertreiben. Schönheitswahn, Beautyfarm oder weiß ich was, oder Muckibude oder ähnliche Sachen. Oder Humanismus, pflegen wir den, wo es dann heißt, du kannst den Menschen doch nicht mit der Hölle drohen. Ja, womit denn sonst, muss man die Frage stellen. Aber es wird zunehmend mehr der Mensch in den Mittelpunkt gerückt. Man muss sich um den Menschen kümmern, was sicherlich nicht falsch ist, aber Gott immer mehr beiseite. Opfern wir mehr Freizeit unserem Hobby als dem Herrn? Oder auch scheinbar fromm, gehören wir zu den Menschen, die die Meinung anderer Brüder höher schätzen oder mindestens genauso hoch einschätzen wie das Wort Gottes? Wo es dann heißt, ja, das hast du so jetzt aus der Bibel herausgelesen. Diese Stellen sagen das sicherlich auch, aber Gott hat das sicherlich anders gemeint. Denn Bruder XYZ sieht das anders und ich finde seine Meinung besser als deiner. Das habe ich erlebt. Das habe ich erlebt. Das Problem daran ist, Gott sagt nicht, also wenn du dich von mir abwendest und dem anderen zuwendest, dann werde ich dich strafen. Sondern Gott sagt, wenn du neben mir noch jemand anderes hast. Es war nicht so, dass die Israeliten gesagt haben, Gott, weißt du, bleib du in deinem Tempel, wir machen dazu. Gut, die Phase gab es dann später auch noch, da haben sie den Tempel sogar zugemauert. Aber nein, es war so, dass sie meist in der meisten Zeit tatsächlich den Tempeldienst gemacht haben. Sie sind hingegangen, sie haben ihre Opfer gebracht, sie haben die Feste gefeiert. Aber außerdem noch was anderes. Und genau das ist der springende Punkt. Wenn wir uns 2. Mose 22, Vers 19 uns angucken. Da heißt es, jeder, der den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Also, das heißt nicht, wer den Göttern opfert und mir nicht, sondern da heißt, wer den Göttern opfert und nicht mir allein. Das heißt also, Gott will eine Ausschließlichkeit haben. Gott will, dass wir ausschließlich ihm unsere Opfer darbringen. Gut, das sind bei uns keine Brandopfer, aber trotzdem unsere Zeit, unser Geld, unser Einsatz. Und wer das nicht tut, der verfällt dem Bann. Und Bann, liebe Geschwister, hieß früher, wenn Gott bei der Eroberung des Gebietes eine Stadt mit Bann belegt hat, bedeutete es, dass alles getötet werden muss. Männer, Frauen, Kinder, Greise, Vieh und meistens sogar noch Gold und Silber musste verbrannt werden. Manchmal war es auch so, dass also Gold und Silber bestehen bleiben durfte, aber in den meisten Fällen musste auch das verbrannt werden. Und wehe, jemand hat das nicht gemacht, dann strafte Gott den, der diesen Bann nicht vollstreckt hat. Und wisst ihr, was der Grund ist? Es ist Vermischung. Vermischung ist das Problem. Und der Teufel fängt immer an zu vermischen. Er sagt, wir müssen die Gemeinsamkeiten sehen. Aber Gott sieht das Trennende. Aber der Teufel will immer verbinden. Dann sagt er, also, du kannst doch bei Gott bleiben. Aber Gott und. Und so sind Religionen entstanden. Also Gott und die Lehren von Ellen G. White, und da kamen dann die Siebentags-Adventisten raus. Gott und verschiedene Kirchenväter, die dann noch was dazu gesagt haben, Päpste, die was geäußert haben, und dann kam die katholische Kirche raus. Und so weiter und so fort. Vermischung bedeutet, dass wir Dinge aus der Welt oder von woanders hernehmen, was nicht göttlich ist, und mit hinzufügen. Und ich habe nachher noch ein paar Beispiele, und da sollte sich jeder selber prüfen, inwieweit das auf uns zutrifft. Sicherlich vieles nicht, bin ich auch ganz froh drüber. Wahrscheinlich hättet ihr mich ansonsten nicht eingeladen. Aber jeder sollte selber prüfen, wo, an welcher Stelle er eventuell in der Gefahr steht, eine Vermischung durchzuführen. Und wir sollten uns über eins im Klaren sein, Gott versteht hier keinen Spaß. Das Ganze ist, wie gesagt, mit einer Todesstrafe angedroht. Und Ja, lass uns mal 3. Mose 19 dazu nochmal nehmen. Dritten Mose 19, Vers 31 und 20, Vers 6. 3. Mose 31 heißt es, ihr sollt euch nicht an die Geistbefrager wenden, noch an die Wahrsager. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, um euch an ihnen zu verunreinigen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und 20 Vers 6 heißt es dann noch, auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Es ist keine Bagatelle. Jetzt könnte man sagen, ja gut, also Wahrsager und so weiter, das befragen wir ja nicht, das passiert ja nicht. Aber was ist mit fernöstlicher Medizin? Akupunktur, Yoga, Pendeln, Besprechen, Familienstellen oder Psychologie, selbst wenn das Wort christlich davor gesetzt wird. Psychologie ist eine Lehre der Dämonen. Spätestens bei Jung, und das war einer der Väter der Psychologie, kann man erkennen, Jung hat selber den Dämonen sogar mit Namen benannt, von dem er die Lehre hat. Das ist nichts von Gott. Psychologie ist Lehre der Dämonen. Und wenn wir die vermischen und sagen christliche Psychologie, wer das tut, der zieht den Zorn Gottes auf sich. Ja, das ist die Frage, ist das nur ein Problem des Alten Testamentes, nur ein Problem des Volkes Israel oder ist das vielleicht auch ein Problem von uns? Nun, dann lasst uns einen Blick in 2. Korinther werfen. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 18. Und hier sagt Paulus, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Nun, dieses Absondern bezieht sich primär erst einmal auf die Ehe. Also an die Jüngeren von euch. Denkt dran, nur jemanden zu heiraten oder euch von jemandem heiraten zu lassen, der gläubig ist. Eine Verbindung, die vom Fundament her schon gestört ist, wird nicht funktionieren. Und zu hoffen, vielleicht wird er oder sie dann ja nach der Hochzeit noch gläubig. Ich kenne nur einen einzigen Fall, wo das der Fall ist. Aber ich kenne eine ganze Reihe von Dingen, von Situationen, wo dies nicht eingetreten ist, sondern das Gegenteil. Und Gott verbietet es uns. Gott verbietet es uns. Und im Sinne der Gemeinde heißt das, mit wem können wir zusammenarbeiten? Mit welcher Gemeinde können wir zusammenarbeiten? Gehen sie noch denselben Weg wie wir? Ja, dann können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Aber gehen sie nicht den Weg? Oder sind die Leute, die dort drin sind, nicht die Leute, die mit dem Herrn gehen? Dann können wir mit ihnen nicht zusammenarbeiten. Und das bedeutet auch, dass man in der Allianz prüfen muss. Es gibt Geschwister aus anderen Gemeinden, aber es gibt dort auch Pfarrer, die gar nicht gläubig sind, mit denen wir einfach nicht zusammenarbeiten können. Und selbst bei einer Gemeinde, wo wir sagen, da arbeiten wir schon seit Jahren mit denen zusammen, muss man immer wieder prüfen, ist das heute immer noch so? Oder hat es dort vielleicht einen Generationswechsel gegeben? Und mit dem Generationswechsel auch einen Richtungswechsel? Leider, muss man das Letztere sagen, ist das etwas, was nicht zu selten vorkommt. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir Menschen einfach die Neigung haben, Gott zur Eifersucht zu reizen. Ich könnte jetzt so einen 10-Punkte-Plan aufmachen, wie kriege ich Gott am schnellsten zur Eifersucht gereizt. Und ich glaube, man könnte schnell erkennen, oh, ja, der eine oder andere Punkt wäre schon einer, der auf mich zutrifft. Warum passiert das? Nun, zum einen Gedankenlosigkeit. Wir machen uns einfach überhaupt keine Gedanken über Gott und seine Ansichten. Oder auch einfach deshalb, weil wir Gott gar nicht richtig kennen. Ein dritter Punkt, weshalb das sein kann, ist aber, dass der Teufel uns verführt, etwas zu tun. Und auch hier sollten wir uns Israel wieder angucken und sehen, welches Bild wir von Israel nehmen können und auf uns übertragen können. Ihr kennt alle Biljam. Biljam, der nicht zu Israel gehörende Prophet, der von Balak beauftragt wurde, hinzukommen und Israel zu verfluchen. Und der dann plötzlich einen sprechenden Esel bekam, weil der Esel mehr Durchblick hatte als er. Also zur Kinderstunde, glaube ich, sollte das allen bekannt sein. Deswegen brauche ich die Sache jetzt nicht nochmal nennen. Aber wer nachlesen will, 4. Mose 22 bis 24 haben wir das. Wir wissen aber auch, Biljam konnte Israel nicht verfluchen, weil, und Josua sagt es im 24 Vers 10, Gott stärker war. Er hat verhindert, dass Israel verflucht wurde. Und jetzt hatten sie folgendes Problem. Israel konnte nicht erobert werden, weil Gott für sie war. Israel konnte nicht verflucht werden, also über die unsichtbare Welt beeinträchtigt werden, weil Gott stärker war. Ja, was tun? Und jetzt kam er auf den Trick und sagte, wir müssen eins machen. Wir müssen zwischen Gott und Israel ein Keil treiben. Und nur wenn dort der Keil ist, dann gibt es eine Möglichkeit. Solange die zusammen sind, solange Gott sagt, das ist mein Volk, das ist mein Augapfel, auf den habe ich einen Blick und ich werde dort nicht zulassen, hat kein Mensch, kein Engel, Fürst, kein gar nichts eine Chance, dagegen vorzugehen. Aber wenn ich ein Keil reingetrieben habe, dann sieht die Sache anders aus. Und jetzt schlagen wir mal 4. Mose 25 auf. Verse 1 bis 5 und 9. Da hieß es, und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal-Peor begeben haben. Und Vers 9, die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, waren 24.000. Also, ich komme aus Coswig. Coswig hat nicht so viele Einwohner, wie hier Männer starben. Und dann weiter, 4. Mose 31, Verse 15 bis 16. Dazu muss ich sagen, sie sind noch ausgezogen gegen die Midianiter, weil das waren nicht nur die Moabiter, sondern auch die Midianiter, die das gemacht haben. Und als sie dann zurückkamen aus dem Krieg, und da heißt es dann in Vers 15 und 16, und Mose sprach zu ihnen, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Biljams die Kinder Israel vom Herrn abgewandt, sodass die Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Dann heißt es weiter, so tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern und tötet alle Frauen, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben. Aber alle Kinder weiblichen Geschlechts, die keinen Mann im Beischlaf erkannt haben, die lasst für euch leben. Also was war hier? Nun, zunächst erst einmal, wir reden hier von Midianitern. Und Midianiter sind die Nachkommen Midians und das ist der Sohn Abrahams und Keturas. Und die Moabiter, Moab war der Sohn Lots und seiner ältesten Tochter. Das heißt, sie waren eigentlich Verwandtschaft. Und es war ihnen eigentlich auch nicht verboten, weil es keine fremden Völker waren, dort zu ehelichen. Und deswegen sagt er auch im letzten, im Vers 18, alle die, die noch keinen Mann im Beischlaf erkannt haben, die lasst für euch leben. Also die dürft ihr heiraten, das ist kein Problem. Aber sie haben sich durch die anderen Frauen zur Hurerei verführen lassen und zum Götzendienst. Und das war beides verboten. Das heißt, wir hatten folgende Situation. Kein Außenstehender konnte von sich aus ein Keil treiben zwischen Gott und Israel. Aber indirekt hat man die Leute verführt. Und das erinnert mich so an den Wolf und die sieben Geißlein. Ich bin nicht so ein Märchenfreund. Aber hier an dieser Stelle wird etwas rübergebracht. Die Geißlein waren im Haus sicher. Aber der Wolf hat sie überredet, von sich aus die Tür zu öffnen. Schaut ihr, und genau dasselbe passiert bei uns auch. Oder passierte hier bei Israel. Sie waren in der Hand Gottes sicher. Aber der Teufel ist nicht aufgetreten und gesagt, hallo, ich bin der Teufel, ich will euch jetzt verführen. Nein, er ist gekommen und hat die Frauen vor sie gestellt und die hatten den Auftrag, sie zur Hurerei und zum Götzendienst zu verführen. Und sie sind darauf eingegangen. Das war das. Wenn sie gesagt hatten, bleibt dort stehen, hier ist die Grenze, hier kommt ihr nicht weiter, wäre die Sache okay gewesen. Keiner hätte sie angreifen können. Aber so ist eine Kleinstadt innerhalb von Stunden gestorben. Und wir sollten das als Warnung sehen. Wenn es heißt im Römer 8, Vers 38 und folgende, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, ihr kennt die Stelle, dass uns niemand scheiden kann von der Liebe Gottes, so bedeutet das im Griechischen, dass uns keine dritte Person scheiden kann. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in der Lage sind, Gott zur Eifersucht zu reizen und Gott sich dann gegen uns wendet. Das schließt es nicht aus. Und ich kenne gerade meine Brüderbewegung viele, die sagen, da steht es, einmal bekehrt, immer bekehrt, es kann nichts mehr passieren. Und ich denke, das ist falsch. Ich denke, das Beispiel, was wir von Israel haben, sollten wir an dieser Stelle uns angucken. Und da sollten wir gucken, womit können wir jetzt den Herrn zum Zorn oder zur Eifersucht reizen? Nun, wir haben, und ich kann die Stellen jetzt hier bloß aus Zeitgründen nur kurz nennen, im 1. Korinther 6 wird uns gesagt, wir sind der Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deswegen sollten wir uns der Hurerei enthalten. Ich denke, das ist nichts Neues, das ist sicherlich hoffentlich kein Problem. Am 1. Korinther 10 heißt es dann, dass wir nicht gleichzeitig am Tisch des Herrn und Tisch der Götzen sitzen können. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, heißt es dort ausdrücklich. Und hier sehe ich ein Problem in der charismatischen Bewegung. Und vor allem auch bei all denen, die so ein bisschen mit der charismatischen Bewegung liebäugeln, weil da doch viel Stimmung ist und dergleichen. Aber hier ist geistlich betrachtet, sitzt man gleichzeitig am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Denn die Geisterwirkung, die man dort hat, ist nicht göttlich. Niemand fällt auf den Rücken, wenn er von Gottes Geist, ich will nicht sagen, in Besitz genommen wird, das wäre falsch, aber getroffen wird, sondern er fällt auf sein Angesicht, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Aber wo könnte es noch sein, dass wir am Tisch der Dämonen mitsitzen? Nun, ich weiß nicht, was ihr von der Klimaerwärmung haltet. Also ich persönlich fände es gut, wenn es ein bisschen wärmer wäre, aber menschengemacht ist sie nicht. Menschengemacht ist sie nicht. Und ich bin Physiker, ich weiß, wovon ich rede. Es gibt keine physikalische Grundlage, die etwas derartiges belegt. Und es gibt einen Schriftverkehr meines Kollegen mit dem damaligen Leiter des Potsdamer Klimainstituts, Professor Schellnhuber, und da stand dann am Ende nur, Sie können mir ruhig glauben, ich bin Professor für Klimatologie und Sie nur Ingenieur für Geotechnologie. Okay, wenn einer so kommt, dann weiß man, er hat keine Argumente und er weiß, dass er keine Argumente hat. Und trotzdem ist das etwas, wo auch in christlichen Kreisen gesagt wird, wir müssen doch was tun für die Umwelt. Oder wie sieht's aus mit biodynamischem Anbau, Demeter oder ähnlichen Sachen? Das hat alles okkulten Hintergrund. Wenn es heißt, ich darf nur dann und dann den Baum beschneiden, weil dann der Vollmond ist, dann oder nicht Vollmond, ich weiß nicht so genau. Ich kenne mich da nicht so genau aus, wie es ist. Das sind alles Dinge, die letzten Endes okkulten Hintergrund haben. Und wo wir dann auch festgestellt haben, Moment mal, es gibt hier einen Bäcker, der hat guten Kuchen. Aber als wir gesehen haben, dass er auf seiner Verpackung Demeter mit draufstehen hat, haben wir gesagt, Schluss, den Bäcker, zu dem können wir leider nicht mehr gehen. Denn wir wollen eins nicht, wir wollen Gott nicht zur Eifersucht reizen. Aber es geht noch weiter. In der Offenbarung, im Sendschreiben an Ephesus, die Mustergemeinde, wo eigentlich alles stimmte, nur eine Kleinigkeit, würde man sagen, nicht so ganz passte. Sie haben die erste Liebe verlassen. Da sagt der Herr, wenn ihr nicht Buße tut und das ändert, dann werde ich euren Leuchter umstoßen. Und wenn der Herr den Leuchter der Gemeinde umstößt, dann wird diese Gemeinde de facto noch existieren. Also ich kenne Gemeinden, wo der Herr mit Sicherheit den Leuchter umgestoßen hat. Die haben noch den Namen, aber sie haben nur den Namen. Es fehlt an Inhalt. Und das Problem ist, Gott ist langmütig, aber nicht gleichgültig. Und wenn eine Weile nichts passiert, dann haben wir immer so das Gefühl, naja, Gott hat es vergessen. Nein, also ich vergesse vieles, also muss ich offen eingestehen. Also es kann manchmal sein, dass wir ein Gespräch haben und dann sind, also wenn meine Frau mir sagt, du musst das machen, 3 ist die Grenze. Das 4., dann rutscht das 1. schon wieder raus aus dem Speicher. Das ist so mein Problem, aber nicht bei Gott. Bei Gott wird nichts vergessen. Und wenn er langmütig ist, heißt das nur, dass er das nicht aus den Augen verloren hat, sondern es die Chance zur Umkehr gibt. Aber was tun wir? Handeln wir so wie die Israeliten? Schlagen wir mal auf 1. Könige 14, 22 bis 28. Also Zeit nach Salomos, Rehabiam war König. Und dort heißt es, und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünde, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan haben. Denn sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Also wie gesagt, auch, nicht ausschließlich, sondern Gott und war hier. Und es gab auch Tempelhurer im Land, die taten es allen Gräueln der Heidenvölker gleich, die der Herr vor ihnen den Kindern Israels vertrieben hatte. Es geschah aber im 5. Jahr der Regierung des Königs Rehabiam, dass Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem hinaufzog. Und er nahm die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des königlichen Hauses, alles nahm er weg, auch alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stelle ließ der König Rehabiam eherne Schilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwächter, welche die Tür am Haus des Königs hüteten. Also, was hat Rehabiam gemacht? Er hat nicht gesagt, wir haben Mist gebaut. Herr, wir tun Buße, wir wollen umkehren und auf den Herrn gewartet, dass er handelt. Es wäre für den Herrn was Leichtes gewesen, die Ägypter zur Umkehr zu bewegen und ihnen die Schilde wiederzugeben. Das wäre durchaus möglich gewesen. Aber was macht er? Er baut einen Ersatz. Okay, Gold war ja alles weg, das hatte der Ägypter alles mitgenommen, also nimmt er Bronze. Und das ist typisch für uns Menschen. Wir tun nicht Buße, sondern wenn das Echte, das Göttliche weg ist, basteln wir uns Imitate. Und wie sieht es jetzt aus, wenn die echten Gnadengabungen und Berufungen Gottes schon weg sind? Gehen wir dann auch ins Hinterzimmer und basteln Imitate, dass es keiner sieht, dass wir es gebastelt haben und zeigen sie dann hin und sagen, hier, da haben wir es noch. Es ist immer noch das Alte. Und da die Frage, will ich ein paar Fragen stellen. Fügt Gott bei uns noch zur Gemeinde hinzu, wer gerettet werden soll? Denn das sind nicht wir, die es tun, sondern Gott ist es, der hinzufügt. Oder locken wir Menschen bereits in die Gemeinde mit humanistischem Evangelium, Ausstellungen, Schauspiel, musikalischen Bühnenshows, alles Dinge, die Paulus vehement abgelehnt hat? Machen wir Werbung für unsere Gemeinde, denn man muss ja schließlich bekannt sein. Sind wir vertreten in öffentlichen Gremien als Gemeinde? Denn man muss ja schließlich die Geschicke der Stadt, auf die Geschicke der Stadt Einfluss nehmen, so wie Lot. Bekommen wir Geld vom Staat, weil wir ja gemeinnützig sind? Oder vertrauen wir alleine auf den Herrn? Ist der Herr eigentlich noch das Haupt der Gemeinde und gibt er den Weg vor? Oder halten wir bereits Gemeindeumfragen, zum Beispiel, wie willst du, dass die Gemeinde in 10 Jahren aussieht? Oder nenne 5 Punkte, was dir an der Gemeinde gefällt und 5 Punkte, was du gerne geändert haben möchtest. Dann wird das alles eingesammelt, an eine große Pinnwand geklebt und dann guckt man sich das an. Ach, hier gibt's eine Mehrheit, die wollen weiße Kaffeetassen und andere haben braune Kaffeetassen und so kann man managen. Aber das hat alles überhaupt gar nichts mehr mit Gott zu tun. Man kann auf diese Art und Weise auch strategische Pläne schmieden. Wie können wir die Gemeinde vergrößern? 40 Tage leben mit Vision, durchgehen mit der Gemeinde, um dann letzten Endes dahin zu kommen, dass wir eine Vision für die Gemeinde haben, wie sie wachsen soll und wie ihr hier in 5 Jahren das Haus abreißen müsst, eine Riesenhalle hierher setzen müsst. Kristallpalast, nur als Stichwort, um die Menschen alle unterzubringen. Aber all das ist nicht von Gott. Oder schickt ihr Geschwister zu Gemeindeleitungsschulung. Auch das ist nicht von Gott. Oder geht ihr in euch als die Ältesten der Gemeinde und fragt den Herrn nach dem Weg, den er euch wahrscheinlich nicht beim ersten Mal sagen wird und wo ihr wahrscheinlich eine ganze Weile das Gefühl habt, ihr fahrt irgendwo im Nebel. Aber wo am Ende der Herr handeln wird und sagen wird, dort geht's lang. Auch wenn ihr selber das nicht unbedingt seht. Zum Privaten haben wir alle Gebräuche, die wir aus der Welt kannten, aus unserer privaten Sphäre herausgenommen? Oder sagen wir, naja, also einmal im Jahr die Kinder, mit den Kindern Ostereier suchen, das ist schon okay. Dabei stammen, das sind das Fruchtbarkeitszeichen der Ostera, daher ja Ostern. Götzendienst. Und naja, der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum natürlich im Wohnzimmer zu Weihnachten, da fehlt was, wenn der nicht da ist. Ja, wir hatten vorhin eine Stelle, wo es darum ging, dass sie alle grünen, unter allen grünen Bäumen was getan haben. Hier haben wir Vers 23, 1. Könige 14, Vers 23. Denn sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen, und das Wort da heißt immergrünen Bäumen, Tannenbäume. Was passiert? Nun, wir wissen, dass Gott das richten wird. Und in Hesekiel hat er gesagt, ich habe versucht, euch zu reinigen, aber ihr habt euch nicht reinigen lassen. Darum, weil ihr euch nicht habt reinigen lassen, werde ich euch nicht mehr reinigen, bis ich meinen Zorn gestillt habe an euch. Und wie das abläuft, können wir uns mal kurz angucken. In 2. Chroniker 7, Vers 1 bis 3. Das ist noch kein Gericht, im Gegenteil. 2. Chroniker 7, 1 bis 3, das ist die Einweihung des Tempels. Und da heißt es, als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte es Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn, die Schechina, erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf die Knie mit dem Angesicht zur Erde, auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewiglich währt. Das war ein lichter Moment im Augenblick Israels, wo sie die Einweihung des Tempels sehen konnten und wo der Herr es dadurch bestätigt hat, dass seine Herrlichkeit da war. Und die blieb. Die Herrlichkeit des Herrn blieb da. Und wenn sie das Laubhüttenfest feierten, dann brauchten sie kein Licht. Überhaupt wurde im babylonischen Talmud erwähnt, dass Jerusalem kein Licht brauchte. Man musste nicht mit Fackeln wie in anderen Städten nachts rumgehen, weil die Herrlichkeit des Herrn, die Feuersäule, da war und die ganze Stadt beleuchtete. Sie hatten es jeden Tag vor Augen. Aber, und jetzt gehen wir zu Hesekiel. Und Hesekiel war zu einem Zeitpunkt, wo schon der größte Teil in der babylonischen Gefangenschaft, oder ein Teil in der babylonischen Gefangenschaft war, nicht alle, aber doch ein Teil. Hesekiel 8, Verse 4 bis 6. Und dort heißt es, und siehe, dort war die Herrlichkeit Gottes Israel in derselben Gestalt, wie ich sie im Tal gesehen hatte. Und er sprach zu mir, Menschensohn, hebe doch deine Augen auf nach Norden. Und ich hob meine Augen auf nach Norden und siehe, da war nördlich vom Altartor dieses Götzenbild der Eifersucht im Eingang. Da sprach er zu mir, Menschensohn, siehst du, was diese tun? Die großen Gräuel, welche das Haus Israel hier begeht, so dass ich mich von meinem Heiligtum entfernen muss? Aber du wirst noch mehr große Gräuel sehen. Und auf die kann ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Ich gehe mal weiter in Hesekiel 10, Vers 4. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und Vers 18. Und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg und stellte sich über die Cherubim. Hesekiel 11, Vers 22 und 23. Dort heißt es, danach hoben die Cherubim ihre Flügel empor und die Räder gingen vereint mit ihnen und die Herrlichkeit Gottes Israels war oben über ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn stieg auf mitten aus der Stadt und blieb stehen auf dem Berg, der östlich von der Stadt liegt. Und dann verschwindet sie. Sie konnten sehen, wie die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel rausging. Sie konnten es sehen und wären sie dann auf ihr Angesicht gefallen und hätten um Buße gebetet. Ich glaube, sie hätten die Abwanderung der Herrlichkeit des Herrn verhindern können. Aber sie haben es nicht. Sie haben weitergemacht. Und weil sie weitergemacht haben, haben sie das Echte verloren. Man versucht mit Imitaten vorzutäuschen, dass es immer noch da wäre. Gottes Herrlichkeit entfernte sich nicht, weil die Israeliten zu schwach sahen, sondern weil sie willentlich auch anderen Göttern sich zugewandt haben und ihn zur Eifersucht gereizt haben. Und wenn es dann den Punkt gegeben hat, bei dem es kein Zurück mehr gibt, den Point of No Return, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Gottes Handeln ist dann radikal und die Leute werden erschrocken sein, wenn sie es erleben. Aber sie haben dann keine Möglichkeit, dass es mehr zurückgeht. Sodom und Gomorra und noch zwei andere Städte haben sicherlich, als die ersten Teile runterfielen, entsetzt mitgekriegt, was sie getan haben und dass Gott sie richtet. Aber es wird nirgendwo berichtet, dass auch nur einer außer Lot und seine Familie oder ein Teil seiner Familie überlebt haben. Alle, die drin gewesen sind, sind gestorben. An der Arche werden Leute mitgearbeitet haben, denn Noah war, gut, sein Vater und sein Großvater lebten zu dem Zeitpunkt noch, aber seine Kinder waren noch gar nicht geboren, als er den Auftrag kriegte, mit der Arche anzufangen. Und es waren auch andere Leute mitgearbeitet haben, aber sie sind draußen geblieben. Und ich glaube nicht, zu der Zeit waren wahrscheinlich mehr Leute auf der Erde, als das heute der Fall ist. Da waren wahrscheinlich eine zweistellige Milliardenzahl, die da waren. Und ich glaube nicht, dass alle völlig areligiös waren oder alle nur den Götzen hinterhergelaufen sind. Es wird auch schon welche gegeben haben, die durchaus Gott akzeptiert haben, aber eben auch andere Sachen. Und wenn Gottes Gericht beginnt, dann heißt es bei Noah, und Gott schloss die Tür hinter Noah. Und damit ist die Tür geschlossen. Wenn Gott eine Tür schließt, ist sie geschlossen. Es gibt kein Zurück mehr. Fünfte Mose 31, 16 bis 19. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren und in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. So wird zu jener Zeit mein Zorn über es entbrennen und ich werde es verlassen und mein Angesicht vor ihm verbergen, dass sie verzehrt werden und viele Übel und Drangsale werden sie treffen. Und es wird an jenem Tag sagen, habe mich nicht alle diese Übel getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist? Ich aber werde zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen und all dies Böse um all des Bösen willen, das es getan hat, weil sie sich anderen Göttern zugewandt haben. Gott wird sich abwenden. Und wenn Gott sich abwendet, können wir beten, wie wir wollen. Es wird nicht ankommen. Und das ist eine Erfahrung, die Israel machen musste. Und ich denke, die auch wir machen können, wenn wir ihn zum Zorn reizen. Und dass das auch auf weltliche Sachen zutrifft, das lesen wir in Nahum. Noch wieder so ein kleiner Prophet. Nahum 1, Verse 1 bis 6. Und er sagt, die Last über Ninive, das Buch der Offenbarung Nahums des Eskoschiten. Also er schreibt das über Ninive, also über die Welt, nicht über Israel. Er sagt, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam im Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus und er lässt alle Ströme versiegen. Baschan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor zu seinem Angesicht und der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Im Jahr 2010 gab es auf Haiti ein Erdbeben, in dem innerhalb von wenigen Sekunden beim ersten Stoß ein paar hunderttausend Menschen starben. Am Ende waren, man weiß es nicht so genau, ungefähr 500.000 Menschen tot. Und jetzt kam natürlich sofort die Frage, wie kann Gott so etwas zulassen? Aber ich glaube, die Frage als solches ist falsch. Gott hat das nicht zugelassen, denn das würde ja bedeuten, ihm wäre was aus dem Ruder gelassen. So nach dem Motto, wenn ich mal einfach mir noch einen Kaffee hole und dann wieder an meinen Rechner setze und feststelle, oh, was ist jetzt passiert? Nein, Gott ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Gott hat es gewollt. Und wenn ich das sage, dann wird auch in frommen Kreisen, werde ich sehr komisch angeguckt. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass Gott genau das gewollt hat. Und wenn man ein bisschen recherchiert, stellt man fest, nach der katholischen Homepage CatNet sind 80% der Haitianer Katholiken. Aber über 90% hängen dem Voodoo-Kult an. Das nenne ich mal reine Vermischung, was dort stattfindet. Mal davon abgesehen, dass auch beim Katholizismus eine Vermischung schon da ist. Aber wenn man dann auch noch den Voodoo-Kult mit reinnimmt, dann ist das definitiv so. Und wir wissen eins, Gott straft jetzt schon zu dieser Zeit, wenn es zu viel wird. Und er entfernt die Schechina aus dem Tempel. In Daniel 1 am Anfang lesen wir, dass er auch die Nebukadnezar die Tempelgerätschaften übergeben hatte, die derjenige dann im Tempel seines Herrn unterbrachte, also seines Gottes unterbrachte. Und wir wissen auch, dass Gott Leuchter der Gemeinde umstößt. Also, liebe Geschwister, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wer Gott ist. Er ist nicht nur der Allmächtige, er ist nicht nur der, der auch alles sieht, sondern er ist auch ein eifersüchtiger Gott. Und es ist zu lang, das jetzt zu lesen, aber ich möchte euch einfach als Hausaufgabe mitgeben. Lest 5. Mose 28, Abvers 15, den Fluch für Israel. Das sind 53 Verse. Und wenn ihr das wirklich mal mit Bedacht durchlest und überlegt, wo hat Gott das realisiert bereits bei Israel? Und es euch dann nicht kalt über den Rücken läuft, dann seid ihr sehr abgebrüht. Es ist erschütternd. Aber auch das ist Gott. Auch das ist Gott. Und wenn wir denken, das gilt nur für Israel, müssen wir sagen, nein, im Römer hat Paulus uns geschrieben, dass wir eingepfropft sind in den Weinstock anstelle der alten Zweige. Und wir sollten uns nicht erheben über Israel. Denn sonst ist es leichter, uns rauszunehmen, als die alten Zweige. Abschließend lasst uns einfach dafür sorgen, dass wir Gott nicht so reizen. Abschließend möchte ich den 2. Petrus noch lesen, 2. Petrus 3, Vers 11 bis 15. Da heißt es, da nun dies alles aufgelöst wird, also die Welten, man hat vorher darüber geredet, dass die Welten in der Glut zerschmelzen werden, wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, in welchem die Himmel sich in Glut und, auflösen und die Elemente vor Hitze verschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, die auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit.